Herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit.
Im Norden Deutschlands gibt es sicher ein paar sehr, sehr spannende Ecken. Man muss halt gucken, passen die Böden, passt das Mikroklima. Und dann hat natürlich der Norden Deutschlands irgendwann auch tolle Perspektiven. Also wenn es in Schweden irgendwann erfolgreich Weinbau gibt, dann gibt es auch in Norddeutschland erfolgreich Weinbau.
Unser heutiger Gast bei Sommelier & Friends ist Sascha Speicher, Chefredakteur des Sommelier Magazins und einer der absoluten Matchplayer der deutschsprachigen Sommelier-Szene.
Sobald ich den ersten PB probiere, den ich als Weltklasse-Wein empfinde, werde ich den feiern. Solange das nicht der Fall ist, werde ich das mit Interesse beobachten, aber es eben beobachten. Das Thema PB wird kommen, aber noch nicht mit den Rebsorten, die es bis heute gibt. Also wenn der Gast einen Wein von der Weinkarte bestellt, dann würde ich ihn auch fragen, wie er ihn haben will. Wenn ich einen Wein in der Weinbegleitung habe, dann muss ich ihn so servieren, wie ich das für sinnvoll halte, weil dann das Pairing soll ja funktionieren. Also in dem Moment muss er so serviert werden, wie es der Sommelier sich gedacht hat. Aber wenn ich jetzt als Gast einen Wein von der Karte bestelle, dann kann ich natürlich fragen, ja, wollen Sie den Wein gern dekantiert oder bla bla bla. Gern auch mit einer Empfehlung. Billy ist ja auch so ein Beispiel, Billy Wagner, der immer schon diesen missionarischen Eifer hatte, Dinge aus dem Umland nicht nur zu finden und aufzustöbern, sondern wenn er gemerkt hat, das ist auch noch nicht vorhanden, es auch selber zu entwickeln. Das beste Essen mit einem bescheidenen Service und nicht guten Weinen ergibt keinen schönen Abend und umgekehrt natürlich auch nicht. Die schönsten Weine können über ein schlechtes Essen auch nicht hinwegtrösten, also beides muss halt Hand in Hand gehen. Glas ist ein Höllenthema, weil das so entscheidenden Einfluss hat. Also das ist, das kann man gar nicht wichtig genug einschätzen. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Sommelier Summit. Damals war Peter Müller noch im Lehrbach und der ist extra nach Paris gefahren, um einen Eiswein aus Kanada in Paris abzuholen, weil die erste Lieferung mit der Post zu Bruch ging. Aber dann müsste ich ja bei jedem Wein, den ich vorstelle, dazu schreiben, verkostet aus diesem Glas. Das wäre eigentlich die Konsequenz aus dem Ganzen. Jahrgang 21, da haben einfach viele Winzer in Deutschland das mit der Säure übertrieben. Nach Jahren mit wenig Säure haben es alle gefeiert und gesagt, yes, endlich kann ich mal wieder aus den Vollen schöpfen und haben halt staubtrockene Rieslinge mit 9% Säure erzeugt. Das ist beeindruckend, das zu probieren. Aber es ist nicht schön, eine ganze Flasche davon zu trinken. Ich bin der Meinung, nur Klassiker, 5 Stück in einer Reihe, ist vielleicht auch zu langweilig. Ich will aber auch nicht aus dem Restaurant rausgehen, selbst ich, und sagen, ja, jetzt habe ich nur Weine getrunken, von denen ich in meinem Leben noch nichts gehört habe. Also das ist eine Dramaturgie, die man da aufbauen muss und die das beherrschen, dieses Spiel, auch jung und alt, also junge Jahrgänge, alte Jahrgänge, das macht es einfach aus. Ich bin ein ganz klarer Verfechter von offen, inzwischen. Früher blind. Also das war so ein Tanz auf der Rasierklinge und das war perfekt. In der Champagne funktioniert das nicht, weil die Traubenpreise so hoch sind. Dadurch, dass der Traubenpreis über 7 Euro, teilweise ja über 8 Euro liegt, gibt es diese einfache Produktion nicht. Weil das Produkt, selbst wenn man es einfachst produziert, dann 25 Euro kostet oder mindestens 20. Und die Leute, die ein ganz einfach gestricktes Produkt kaufen wollen, wollen keine 20 Euro ausgeben. Also ich glaube nicht, dass man Wein unter 8 Euro produzieren kann, bei dem niemand drauf zahlt. Und wenn es nicht der Traubenproduzent und nicht die Kellerei ist, die drauf zahlt, dann zahlt die Ressource Natur drauf, indem nämlich Raubbau am Boden betrieben wird, mit großem maschinellen Einsatz, mit dauerhaften Düngereinsatz. Das sind dann Kosten, die im ersten Moment niemandem auffallen, aber die sind vorhanden und die zahlt irgendwann natürlich, die zahlen wir alle. Und dann haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Bereich, das ist dieses Food- und Wine-Pairing. Also dieses Gefühl für die Kombination von Speisen, Aromen, Texturen mit bestimmten Weinen. Das ist natürlich was man tatsächlich nicht lernen kann, sondern das hast du oder hast du nicht. Das kannst du verbessern, aber du kannst es nicht lernen, wenn du es nicht in dir hast. Ein Weinhändler, der jetzt einen Winzer aus Italien oder aus Frankreich importiert, der sehr handwerkliche, sehr handschriftliche Weine produziert. Diese Weine dann auf dem Markt zu vertreiben, ohne die Hilfe der Gastronomie, wird immer in einem kleinen Rahmen bleiben. Das heißt, selbst wenn es ein engagierter Händler ist, nehmen wir mal ein Beispiel, wie du es auch gemacht hast. Du hattest natürlich auch Gastronomie dabei, aber du hast auch Wein verkauft. Du wirst das regional abdecken können. Du wirst eine Menge verkaufen können, die als regionaler Händler top ist, aber du wirst den Winzer nicht jetzt bundesweit vertreten können. Das geht nur, indem du auch dann die Gastronomie mit an Bord nimmst und den Wein auch in die Gastronomie verkaufst. Bei Riesling bin ich inzwischen jemand, der jung zwar, Riesling jung ist super sexy. Ist vielleicht das sexieste, was es im Weißweinbereich jung gibt. Es ist aber auch fordernd. Also wenn man zu viel jungen Riesling am Abend getrunken hat, spürt man das. Die wirklich sehr, sehr guten Weinhändler arbeiten ja oft auch mit Sommeliers zusammen, in meinen Augen. Ich liebe Wein, aber ich weiß auch, dass zu viel Wein trinken jetzt nicht gesund ist. Und ich trinke nur Wein, wenn er mich fasziniert, wenn er mich anregt, wenn ich ihn wirklich großartig finde. Ich würde nie einfach so Wein trinken, ohne nachzudenken. Wein ist die Leidenschaft Nummer 1 bei mir, Gastronomie die Leidenschaft Nummer 2. Und das ist das Magazin, wo ich beides zusammenbringen kann. Und dann stand auf dem Nachbartisch, so fast ein bisschen stiefmütterlich, vielleicht ein Dutzend Pinots. Und diese Pinots haben sich in der Qualität präsentiert, wie ich es im Burgund heute kaum noch finde, weil nämlich da wird es für Pinot zu warm. Also die Zukunft Centre Loire wird vielleicht der Spätburgunder sein und dann wird es ein Weltklasse-Anbaugebiet werden für Pinot Noir. Das sind die einzigen Mittler im Markt, die in der Lage sind, diese handwerklichen, nicht so leicht verständlichen, manchmal etwas sperrigen, alles andere als charmanten, nämlich nicht mainstreamigen Weine zu vermitteln. Da brauchst du auch manchmal das Essen dazu, um den Leuten zu zeigen, pass auf, probier mal den Wein so, wird der vielleicht hier und da ein bisschen zu anspruchsvoll sein oder dich irgendwas stören, Gerbstoff beispielsweise. Und dann probierst du zum Essen und du wirst sehen, das passt perfekt. Man hat als Haus in der Champagne auch gar keine andere Wahl. Um in der Gastronomie, in der weinaffinen Gastronomie, in der von Sommelier und Sommelier geprägten Gastronomie mitspielen zu können, muss man diese Informationen liefern. Viele schreiben inzwischen das Datum des Degorgements oder die Dosage mit auf die Weinkarte oder die Tirage. Also sie geben einfach Zusatzinfos. Und wenn du da nicht lieferst, bist du von der Weinkarte unten. Also ja, das ist eine extrem positive Entwicklung, weil es wirklich nämlich auch die Qualität vom Champagner mehr zeigt und ihr mehr gerecht wird. Noch ist es ja Gott sei Dank so, dass die Szene ein bisschen wächst, gefühlt. Es gibt die Etablierten, die machen dann ein neues Projekt, dann rückt ein Sommelier an die Stelle nach und so wird eigentlich die Community langsam, aber doch nochmal größer. Und es ist natürlich auch spannend, weil man kann ja dann auch eine gemischte Begleitung anbieten. Also wenn ich jetzt 6 Getränke anbiete und da sind dann 3 Weine dabei und die wirklich knallen und dann 3 andere sehr gute Getränke, dann ist das natürlich auch von der Menge an Alkohol, die man konsumiert, absolut verträglich, nimmt allen Kritikern den Wind aus den Segeln und ist keine große Einbuße beim Genuss. Also insofern ist das dann eine echt positive Entwicklung. Der Summit ist im Prinzip entstanden, als ich das Magazin, also Meininger Sommelier, neu aufgesetzt habe. Mir war klar, dass das nur funktionieren kann, wenn alle Sommeliers da wirklich mitziehen, wie du es ja beschrieben hast. Und deswegen dachte ich, wir müssen, bevor wir die erste Ausgabe produzieren, eine Veranstaltung kreieren, wo wir einfach die Sommeliers zusammenbringen, um da eine Art Community zu schaffen. Und so ist der erste Sommelier Summit entstanden und ich habe da am Anfang natürlich die Sommeliers auch mit an Bord genommen, ein Stück weit, die ich gut kannte. Also Billy Wagner zum Beispiel war von Tag 1 an da sehr engagiert, kam sogar einen Tag früher, hat mit mir die Weine aufgemacht. Und so war es dann gleich auch ein sehr familiäres Ding irgendwie für die Sommelier-Szene und hat sich deswegen auch so gut entwickelt.
Und das komplette Gespräch findet ihr ab morgen bei Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, auf dieser Plattform oder überall, wo es Podcasts gibt.
So Sauvignon Loire auf Weltklasse-Niveau geht heute nur noch in 3 von 10 Jahren.
Diese Episode Sommelier and Friends, beziehungsweise Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, wird begleitet und unterstützt von der Schlumberger Gruppe. Und den Weingütern Camarcanda di Gaia aus der Maremma in der Toskana, Château de Pest aus dem Saint-Estève in Bordeaux, und Delheim aus Stellenbosch in Südafrika. Vielen lieben Dank dafür.
Ich finde Wein extrem wetterabhängig. Also ich kombiniere Wein mit Stimmungen. Stimmungen abhängig vom Wetter, also ein strahlender Frühlingstag. Ich glaube, es gibt genau eine Jahreszeit, wo ich Spaß an duftigen Weinen, zum Beispiel einem frischen, knackigen Muscatella habe oder jugendlichen Sauvignons, die jetzt über die Primäraromatik kommen. Das ist genau an solchen Frühlingstagen, wo wahnsinnig viel Duft in der Luft ist und alles blüht oder einer der ersten schönen Sommerabende. Das sind so Momente, wo ich Lust auf so aromatische Weine habe. Umgekehrt, sehr gereifte 30 Jahre alte Weißweine, das würde ich jetzt nie an einem heißen Sommertag trinken, sondern das ist was, in der Phase des Rückzugs, wenn vielleicht ein Kaminfeuer an ist oder mal gemütlich zu Hause sitzt. Also ich finde, der Einfluss der Umgebung ist ganz markant.